Würdest du unterschreiben, wenn ich dir sage, in Spanien kann man bezüglich Wein keine großen Fehler machen qualitativ? Oder gibt es da auch Qualitäten, wo du sagst, ey?
Ja, sicher. Ja, gibt überall. Ja.
Ja. Weil dieses Problem kennen vielleicht auch viele. Du bist im Urlaub in Spanien und gehst dann in den Supermarkt. Hey, ist ja schon mal grandios. Also ich liebe es ja. Allein die Fischtheke in so spanischen Supermärkten, ne? Die überholt mich recht so und macht mich glücklich. Aber dann stehst du vor so einem Weinregal.
Das ist ja auch für mich Bildung, ne? Und das ist für mich ja Kultur. Das ist ja für mich mein liebstes Programm, wenn ich auf Reisen bin. Der Willi kriegt jedes Mal einen Föhn.
Wie lange du im Supermarkt bist?
Ich liebe das.
Oh, meine Familie hasst mich
dafür. Dann sage ich halt immer so, dann müssen wir in Urlaub fahren. Ja. Dann sage ich immer zu Willi, dann bleib doch im Auto. Ja. Oder keine Ahnung, mach irgendwas anderes. Aber ich möchte jetzt mir in Ruhe die Produkte da angucken.
Wie lustig.
Das ist für mich so richtig, ich finde das einfach toll. Ich liebe das.
Ihr hört Cheers. Der Wein-Podcast mit Lou.
Dann stehst du vorm Weinregal und wirst angeschaut, weißt du? Dann stiert dich der Stier an von einem Etikett und dann guckt dich ein alter, glücklicher Bauer oder Winzer an vom nächsten Etikett und irgendwo wedelt eine spanische Flagge und alles schreit aus dieser Weinabteilung, nimm mich, ich bin die richtige Flasche.
Und dann bist du maximal verwirrt.
Ich bin maximal verwirrt. Schöne Bilder, klar. Aber die Frage ist doch, und da wird es spannend, und darüber reden wir heute, welche Infos sind auf einem spanischen Etikett eigentlich wirklich wichtig? Und welche sind einfach nur hübsch anzuschauen?
Richtig. Ne?
Vielleicht auch anzuschauen in dem Moment, wo man den Wein dann genießt. Und darüber reden wir heute.
Wir machen also sozusagen Etiketten 101 mit euch.
Richtig. Wie finde ich im Superweinland Spanien überhaupt einen Wein, der zu mir passt, unabhängig davon, ob mich gerade ein Stier oder ein Bauer vom Etikett anstrahlt?
Richtig.
So sieht's aus. Bis dahin machen wir den Wein auf.
Der Wein der Woche.
Also im Glas haben wir einen Tempranillo. Finca de la Vega 2021 aus Alamancha. Und ja, rote Rebsorte ist die Leitrebsorte schlechthin aus Spanien und gehört auch zu einer der meist angebauten Rebsorten der Welt. Und passt natürlich thematisch jetzt gerade super zur Folge. Wir haben hier leider auch schon ein paar deutsche Übersetzungen drauf. Trotzdem gehen wir jetzt mal alle Bezeichnungen durch, Step by Step, oder? Sagt er.
Also genau das ist nämlich der Coup. Warte mal, ich nehme mal die Flasche.
Ja, da hinten draußen steht aber viel Deutsch.
Aber du hast vorne ein Etikett und auch so ein Teilmedaille ist jetzt hier drauf. Und hinten hast du ein Etikett. So. Mhm. Und ganz ehrlich, wenn man so drauf guckt, checkt man doch nicht, was wirklich wichtig ist und was einfach nur hübsch aussieht. So.
Stimmt.
Was ist denn der Pflichtteil? Also welche Infos sind immer drauf, egal wie das Etikett gestaltet ist?
Also natürlich die Weinkategorie müsste da, glaube ich, auch draufstehen. Also Vino Tinto wäre es jetzt in dem Fall. Vino Tinto heißt
darüber
Rotwein.
Darüber reden wir gleich nochmal.
Richtig schwierig, ne? Und Vino Blanco Weißwein.
Ja.
Und Vino Rosado ist Rosé.
Ja.
Und Cava bzw. Vino Espumoso ist Schaumwein.
Vino Espumoso.
Vino Espumoso. Dann Herkunft und Qualitätsstufe, also Land, Producto de España.
Ja.
Region.
Finde ich auch.
Region wäre ja in dem Fall dann, habe ich gerade gesagt. Also zum Beispiel Rioja, Rueda, Ribera del Duero. Nein.
Achso, nee, Vega. Finca de la Vega.
Nee, das ist der Name der Bodega.
Okay, guck mal, warte mal. La Mancha.
La Mancha, richtig. Also die Region.
Drauf. Ich habe hinten geguckt, ja.
Und dann Qualitätsstufe, entweder DO, DOCA oder zum Beispiel IGP.
Ja.
Was steht da drauf?
Denominación de Origen.
Okay, DO, also Herkunftsgebiet.
Ja, ich muss mal meine Brille aufsetzen, das ist das Problem an der Sache. Ja. Ach, guck mal, hier ist aber nochmal unten, weil du sagst La Mancha, auf der Flasche ist unten nochmal ein extra Etikett mit La Mancha, mit einer BUK-Nummer. Weißt du?
Ah ja, toll. Aber was steht denn bei La Mancha? Steht da noch irgendwas DO oder DOCA?
Da steht Denominación de Origen.
Also, also Herkunftsgebiet.
Ja.
Okay.
Okay.
Also Herkunftsgebiet, dann DO La Mancha.
Willst du selbst drauf gucken, weil nicht, dass wir was verpassen?
Warte. Und ich irgendwie also steht Product of Spain, jetzt in dem Fall, ne? Producto de España. Und dann steht hinten drauf.
Okay, Mancha. Also Mancha ist die Region, wie DO, Rioja.
Ja, also DO, ja.
Rueda, Ribera, ja. Del Duero. Okay. Und dann hast du DO. Oder was gibt's noch?
Dann haben wir natürlich auch noch die Alkoholangabe, immer in Prozent auf dem Vorder- oder Rückenetikett. Ja. meistens immer so ein bisschen, also am Ende des Etiketts.
Umdrehung, wie du immer so schön sagst.
Dann die Füllmenge.
Ne, 13,5%.
Ja. Dann die Füllmenge.
0,75 Liter
jawohl.
Meistens.
Und dann Abfüllerproduzent, also Name der Bodega.
Ja, also Bodega-Name ist noch mit drauf.
Ja, und Bodega ganz wichtig. Also Bodega ist einfach Weingut. Und Bodega ist nicht der Name eines Weinguts, weil ich hatte mal jemanden, der lief in eine Winothek rein und meinte so, ja, ich weiß nicht mehr genau, von welchem Weingut er war, es hieß, glaube ich, Bodega. Also deswegen das nochmal fett notieren.
Und dann ist auch der Ort noch mit drauf oder die Adresse oder sowas?
Mhm, genau.
Okay.
Und dann Allergene, also zum Beispiel Schwefel, Sulfit.
Contiene Sulfitos.
Richtig.
Por favor.
Dann oft noch eine Losnummer, das ist so ein kleines L und eine Zahl.
Eine Losnummer?
Mhm.
Ah, da unter, ja.
Und guck mal.
Und wieso kann man da was gewinnen, oder was?
Und guck mal, ist da ein QR-Code drauf, ne? Scan mal den QR-Code.
Krass, so genau habe ich es noch nie angeguckt, so ein Etikett.
Weil es ist ja mittlerweile Pflicht, Kalorienangabe und Inhalte, Inhaltsstoffe. Und das wird meistens dann halt eben immer gemacht mit dem QR-Code, weil ansonsten hat man immer keinen Platz mehr auf dem Etikett.
Verstehe.
Deswegen scan mal gerade den QR-Code. Kalorien, was hat der?
Kalorien?
Will ich ja gar nicht wissen beim Wein, ey, geh mir weg.
Krass, wahrhaftig. 337 KJ, 81 Kilokalorien.
Pro Glas oder pro 100 Milliliter dann?
100 Milliliter.
Ja.
Und 0,1 Gramm Fett.
Das ist natürlich sehr toll.
Kohlenhydrate 1 Gramm.
Mhm.
Salz 0 Gramm. Eiweiß Proteine? 0,2 Gramm.
Protein. Und Inhaltsstoffe müssten auch draufstehen.
Ja, da drüber.
Es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, weil
spannend,
wenn man halt keine Ahnung von der Weinbereitung hat, das würde ich jetzt einfach mal dem Großteil der Menschen unterstellen, dann kriegen die natürlich erstmal Schluck auf, wenn die dann hinten lesen, weißt du, so diese ganzen weinchemischen Bezeichnungen, da denken die halt immer so, oh mein Gott, was ist da alles drin in dem Produkt? Ja. Aber es war halt, also es ist halt jetzt nichts Schlimmes. Es ist halt einfach Weinbehandlungsmittel und die müssen halt eben auch da aufgelistet werden. Ja, aber es hört sich natürlich für Laien immer sehr nach Chemiebaukasten an. Also, nice to have Infos. Rebsorte muss nicht draufstehen.
Okay.
Jahrgang
ja.
muss auch nicht draufstehen. Also, ab einer gewissen Qualitätsstufe muss es natürlich draufstehen, aber grundsätzlich erstmal nicht. Jahrgang heißt Cosecha. Da steht dann oft drauf Cosecha 2021.
Ja.
Und Kontrollsiegel der Region, das ist in Spanien sehr üblich.
Hier unten,
La Mancha.
Das ist das La Mancha,
genau.
Was ich dir gesagt habe.
Von Rioja, Ribera del Duero, das sind halt von den Konsortien.
Aber wo wir gerade eben drüber gesprochen haben, du hast es schon erwähnt, Vino Tinto, Vino Blanco. Auf vielen spanischen Etiketten steht ganz, ganz simpel einfach nur Vino Tinto, Vino Blanco.
Ja. Also verrät euch nur die Farbe, nicht die Qualität, ganz wichtig. Ne? Also Rosado, Rosé, Blanco halt einfach weiß und, und Tinto rot, das hatten wir schon kurz erwähnt. Also sagt rein gar nichts über die Qualität aus, nur über die Farbe. Dann müssen wir natürlich auch noch über Schaumwein sprechen.
Ja.
Schaumwein, die Schaumwein-Hochburg ist natürlich Cava aus Katalonien oder beispielsweise auch Corpinat.
Und da haben wir sehr trocken bis trocken, ne?
Richtig, trocken bis
süß. Das ist
süß.
Brüt Natur.
Ja.
Was gibt's noch? Brüt. Extra Brüt?
Ja, richtig.
Und Brüt.
Ja, also so eine aufsteigende Reihenfolge, ne? Und dann gibt es halt eben Dry, Extra Dry und halt eben bis süß, also Dulce. Ja. Ja.
Secco, trocken. Ja.
Also wenn
Semi-Secco
jetzt auch
gibt's auch noch, ne?
Ja, also genau, das sollten wir vielleicht sagen. Also jetzt international heißt es halt eben Dry oder halt eben Extra Dry.
Ja.
Wie gesagt, Dry hat nichts mit trocken zu tun. Einfach hier nochmal der freundliche Reminder. Gut, dass du es angesprochen hast. Und im Spanischen würde dann Dry Secco heißen. Das hat A, nichts zu tun mit dem Secco, dem Perlwein. Es heißt übersetzt trocken. Secco, ja?
Ja.
Hat aber natürlich Restzucker. Also Secco nicht verwechseln mit der Geschmacksrichtung trocken. Wenn ihr trocken haben wollt, immer Brüt Natur, Extra Brüt oder Brüt. Und Semi-Secco heißt halt eben auch halbtrocken, einfach übersetzt. Und, ja.
Und manchmal steht drauf Tinto Joven.
Joven. Achso, ja. Also das sind einfach junge Rotweine.
Ja.
Die haben kaum oder gar keinen Fasskontakt gehabt, also gar keinen Holzausbau. Die sind bekannter einfach für einen frischen, fruchtigen, früh trinkbaren Stil, würde ich jetzt sagen.
Okay, und wenn es im Fass ausgebaut wurde, was steht dann drauf?
Roble. Hier genau, also Roble, wenn das auf dem Etikett draufsteht, ist immer der Hinweis auf Ausbau im Holz.
Ja.
Ist aber gesetzlich nicht definiert. Also das heißt jetzt nicht, der Wein muss 12 Monate beispielsweise in einem Barrique ausgebaut worden.
Hier steht ja jetzt La Mancha Denominación de Origen auf dem Etikett bei unserem Wein der Woche.
Ja.
Kannst du die Abkürzung, die es so gibt, nochmal sortieren? Das ist dann...
Das ist wie, wenn auf einem Etikett draufstehen würde Sekt BA bei uns in Deutschland. Das heißt einfach nur Sekt eines bestimmten Anbaugebiets. Also DO ist immer Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete.
Okay.
Dann gibt es noch DO. OCA.
Was ist das? Ja,
das ist die höchste spanische Qualitätsstufe. Ah. Das heißt Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete mit kontrolliertem und garantiertem Ursprung.
Ja, würde ich also auch abkürzen.
Ja, ja, genau. Und dann gibt es noch IGP, heißt einfach so viel wie Landwein. Und es gibt Vino, das ist dann einfach nur Wein. Und es gibt noch Vino de Pago, ist vielleicht auch ganz wichtig, weil es gerade einfach so einen Shift gibt.
Vino de Pago, ja, hört sich an wie so eine, weißt du, Autopista de Pago.
Ja, stimmt. Vino de Pago bedeutet so viel wie Einzellagenwein. Das heißt, die Herkunft ist dann nochmal enger.
Okay, das heißt, also das ist the best.
Das ist nicht the best.
Das ist einfach Lagenwein.
Du weißt halt genau nicht nur aus welchem Land, du weißt nicht nur nicht aus welcher Region, du weißt sogar aus welchem Weinberg.
Du kennst die Namen der Reben.
So gesehen. Ja. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote dazu oder ein bisschen Wissen on the side. Und zwar hat sich Spanien ganz lange definiert bei der Qualität ihrer Weine durch den Ausbau. Also je länger der Holzfassausbau, je länger das Flaschenlager, desto besser der Wein. Deswegen halt eben auch Begriffe wie Crianza Reserva oder Gran Reserva. Mhm. Bedingt durch Klimawandel und Co. gibt es jetzt vermehrt Weingüter, das ist ein richtiger Trend, die sagen, wir müssen eigentlich wieder umgekehrt denken, dass die Qualität nicht im Keller entsteht, sondern im Weinberg. Das war lange Zeit vom Mindset in Spanien nicht gegeben. Also okay, das vielleicht nochmal so als kleines ein bisschen Hintergrundwissen. Das ist ganz spannend, weil ich letztes Jahr in Rioja unterwegs war und es ist natürlich die Region, die sich definiert über Holzfassausbau und Flaschenlager. Und ich habe da mit vielen Winzern gesprochen, hatte sehr interessante Gespräche und die haben halt gesagt, nee, wir gehen eigentlich weg davon. Und ich habe auch mit dem Präsidenten von dem Konsortium gesprochen. Und er meinte halt eben auch, wir haben es langsam verstanden, dass die Qualität eigentlich im Weinberg, was eigentlich normal sein sollte, aber sie gehen jetzt mehr dahin und kümmern sich mehr um ihre Weinberge und kümmern sich erst dann um den Ausbau.
Die Reifegrade, ne?
Ja.
Was gibt es da für Reifegrade? Da gibt es Gran Reserva, das ist der längste Reifegrad, den es gibt. Und es geht immer darum, bevor der Wein in die Flasche gefüllt wurde. Das ist die Zeit.
Richtig. Na, ja, nee, in Summe. Also es gibt Generico.
Ja.
Beziehungsweise Cosecha, heißt zwar auch Jahrgang, heißt, das erkläre ich gleich nochmal. Also Generico, Cosecha, Crianza, Reserva, Gran Reserva, okay, in aufsteigender Reihenfolge. Ja. Und die Bezeichnung findest du halt eben vornehmlich auf Weinetiketten aus den spanischen Weinanbaugebieten Rioja, aber auch Ribera del Duero oder auch jetzt hier La Mancha. Und bezieht sich immer auf die Reifezeit der Weine im Kleinholzfass und die anschließende Reifezeit in der Flasche, um deine Frage zu beantworten, ja, vor Markteintritt. Und das Interessante ist, dass nicht nur Rotwein im Holz ausgebaut wird, sondern halt eben auch Weißwein, aber auch Roséwein. Wobei man in Summe sagen kann, also Rotwein hat immer die längste Zeit und bei Weißwein, Roséwein ist es nicht
und
so lang.
Und vor Markteintritt bedeutet, ab dem ersten Tag, wo der Winzer den Wein verkauft.
Richtig.
Got it.
Ja, also zum Beispiel Crianza aus Rioja muss mindestens 2 Jahre reifen in Summe, davon mindestens 12 Monate im Kleinholzfass und halt eben 6 Monate auf der Flasche. Das sind aber nur die Mindestanforderungen, weil viele Betriebe halt natürlich auch darüber hinausgehen. Ja.
Dann steht manchmal auf den Flaschen drauf Viñedo Singular.
Ja, das habe ich gerade gesagt. Das ist nämlich genau das, dieser Shift, auf den ich gerade angespielt habe, also diese Qualität im Weinberg, nicht mehr nur definiert über Holz- und Flaschenreife. Das ist eine offizielle Kategorie für Einzellagen, die aktuell im Land so ein bisschen für Furore sorgen. Das heißt, alte Reben, niedrige Erträge halt eben oft, Handlese, sehr terroir-fokussiert, kleine Mengen, häufig höherpreisig. Und verwandte Begriffe zu Viñedo Singular ist zum Beispiel Pago, mhm, Finca,
ja,
Paraje oder halt eben Viña. Ja, also dass man das mal gehört hat. Das kommt gerade so ein bisschen öfter. Liest man jetzt öfter auf den Etiketten, um das abzukürzen.
Aber worauf sollte man denn auf jeden Fall gucken?
Also, ich glaube, wenn man gerne Weine aus Spanien trinkt, dann sollte man mal so das kleine Einmaleins können.
Ja.
Also wissen zum Beispiel, dass wenn Rioja auf dem Etikett steht, ist normalerweise Tempranillo, also wenn der Inhalt rot ist. Wenn Ribera del Duero auf dem Etikett steht, ist auch normalerweise rot und es ist oft Tempranillo. Es gibt aber natürlich auch noch andere Rebsorten wie Garnacha, ist auch eine ganz, ganz tolle rote, ja, Rebsorte. Es gibt aber auch Manzuelo und bla 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 bla. So. Aber worauf man einen Blick haben sollte, Rebsorten, weil sie dir halt eben grundsätzlich den Stil verraten. Wenn man die Rebsorte nicht ableiten kann vom Etikett, dann einfach das Gebiet googeln, ja, ja, und dann weiß man, welche Rebsorte das ist.
Zum Beispiel, wenn es der Norden, wenn es der Norden wäre, so, dann ist es vielleicht in die Albarino-Ecke, ne?
Das wäre jetzt aber weiß.
Ach so, ja.
Ja, also rot ist meistens, kann man sich mal merken, Tempranillo, Garnacha oder Monastrell.
Okay.
Weiß meistens Albarino, Verdejo oder auch Godello. Dann kann man natürlich auch noch einen weiteren Blick auf die Herkunftsregion generell werfen.
Ja.
Also das sagt einem natürlich auch sehr viel über den Stil. Dann aber auch natürlich, wenn einen das interessiert, so Biosiegel, entweder EU-Biosiegel oder beispielsweise auch Demeter oder andere Biosiegel.
Wie heißt das da in Spanien dann? Organico oder so, ne?
Ja, genau.
Organico.
Ecologico.
Ecologico.
Organico
Ecologico.
Oder Biodynamico.
Biodynamico sogar.
Biodynamico.
Genau.
Ja, und manchmal steht auf dem Rückenetikett auch noch so Ausbauangaben, also fermentado in barrica beispielsweise, das heißt im Fass vergoren.
Ja.
Sobrelias wäre Hefelager, also cremigerer Stil, das würde man dann vielleicht auch zum Beispiel auf Schaumweinetiketten finden und Anforas.
Achso, der Anforas.
Oder Tinajas wären halt eben Tonamphoren.
Habe ich noch nie. Ich hab noch
oder
nie
heißt es Tinajas? Egal, Tinajas müsste es sein. Nee, ja, Tinajas. Also Anforas oder Tinajas.
Sag mal, und was ist so mit so Infos über die Winzer selbst oder über die Bodega oder die Menschen, die dahinter stehen?
Ja, ich würde immer so ein bisschen differenzieren zwischen Marketing-Storytelling auf dem Rückenetikett und wirklich so guten Informationen, zum Beispiel zu, wie gesagt, zu den Ausbauangaben. Das finde ich immer hilfreich. Aber auch, was es für ein Betrieb ist. Manchmal, gerade wenn man sowas so wie Vignedo Singular hat, dann kriegt man auch so ein paar Info zu Höhenlagen und Böden. Und ich würde mal sagen, grundsätzlich, je konkreter die Infos sind, desto hilfreicher und also auch je besser, würde ich sagen.
Das heißt, wenn man ein bisschen Zeit hat, dann lohnt es sich vielleicht auch ins Netz zu gucken und den Wein nochmal in die Suchmaschine zu schmeißen, um genau solche Informationen herauszubekommen, oder?
Ja.
Sag mal, wo liegen denn so Fallen oder diplomatischer ausgedrückt, was sind so typische Missverständnisse?
Also, typische Missverständnisse sind, denke ich, auf jeden Fall so die Annahme, dass zum Beispiel ein Crianza, ein Reserva oder ein Gran Reserva automatisch besser ist als ein Cosecha, also Generico oder umgekehrt. Also da kommt es einfach immer auch auf den Stil an und die Handschrift der Weingüter. Es ist aber nicht gleich besser, sondern es ist halt einfach eine andere Qualitätsstufe. Und was auch ein richtig großes Missverständnis ist, so eine DO, also ob es jetzt eine DO ist oder eine DOCA, sagt einfach wenig über den persönlichen Geschmack aus. Also ob das jetzt ein bestimmtes Gebiet ist oder ein Gebiet mit geschützter und kontrollierter Herkunftsbezeichnung, das sagt einfach nichts über den Stil eines Weins aus. Wichtig, also entscheidend ist die Herkunft. Ist es ein Ribera del Duero, ist es ein Rioja, ist es ein La Mancha? Das ist wichtig.
Wir machen die Zusammenfassung heute mal ein bisschen anders, sozusagen als Checkliste für euren nächsten Einkauf. Gib uns mal eine schnelle Orientierung.
Also, erster Blick geht auf die Herkunft.
Ja.
Welchen Stil wollt ihr überhaupt? Zum Beispiel Rioja, Priorat, Ribera del Duero, Galizien.
Ja.
So. Dann über die Rebsorte informieren. Also, was steckt eigentlich hinter der Herkunft? Dann würde ich den Reifegrad wählen.
Yes.
Also, wenn dann einer da ist, und das ist ja nicht auf jedem Etikett so. Ich würde einen Blick auf den Jahrgang werfen. Ja, da kann man sich auch mal so Jahrgangstabellen gucken. War das eher ein warmes Jahr, tendenziell höhere Alkoholwerte, reifere Frucht? Oder war das eher ein kühleres Jahr, also genau umgekehrt? Dementsprechend halt eben auch den Alkoholwert im Blick haben. Dann nochmal die Zusätze, ein Siegel checken, wenn man will, auch mal den QR-Code scannen. Und zusätzlich würde ich immer einmal die Flasche durchs Netz jagen, wenn sie einem gar nichts sagt. Ja.
Ein bisschen mehr Infos zum Weingut.
Ja, genau. Also
so.
Je mehr Hintergrundinfos ihr auch im Netz bekommt, desto besser, finde ich. Und dann gibt es ja auch vielleicht manchmal Online-Händler, die den Wein dann haben oder so. Dann findet man auch nochmal eine schöne Weinexpertise, also eine Beschreibung. Und dann sich einfach ein bisschen Zeit lassen vom Weinregal. Das stresst dich doch keiner. Alles cool.
Die Frage der Woche.
Eine Hörerfrage haben wir noch. Die werdet ihr übrigens ganz einfach los. Über cheers@edeka.de. Das ist die E-Mail-Adresse. Ihr könnt sie aber auch hier einfach direkt, wo ihr den Podcast hört, zum Beispiel bei Spotify, reinkloppen. Oder ihr kommt mal bei Instagram vorbei. Da gibt es nämlich noch eine Menge extra Content von uns für euch. Pascal aus Magdeburg fragt, Lou, ich habe im Spanienurlaub einen Rioja gekauft, auf dem groß Crianza stand. Im Supermarkt hier finde ich aber denselben Produzenten ohne diese Angabe, nur mit Cosecha.
Mhm.
Ist der Wein dann automatisch schlechter?
Nein. Und damit können wir die Folge heute beantworten. Ja. Beenden.
Cheers.
Nein, also Crianza heißt die Mindestreife im Fass und in der Flasche.
Ja.
Cosecha oder auch Generico heißt Jahrgang ohne feste Reifevorgaben.
Okay.
Ja? Und viele Betriebe haben halt eben mehrere Linien, also eine klassische Crianza-Linie und eine frische, unkomplizierte Cosecha oder halt eben Generico-Linie. Manche Top-Weine laufen ganz einfach bewusst nicht unter Crianza oder halt eben auch Reserva oder Gran Reserva, damit man freier arbeiten kann. Ja. Weil bei Crianza und Reserva und Gran Reserva muss ich mich ja immer an diese Mindestanforderungen, kümmern. Und es gibt super individuelle und richtig, richtig hochwertige Weine im Bereich Cosecha und Generico. Und übersetzt kann man eigentlich so ein bisschen sagen, alles kann und nichts muss. Also es geht einfach darum, dass die Weingüter freier arbeiten können und, weiß ich nicht, ein bisschen Spontangärung arbeiten können. Vielleicht auch nur ein Teil ins Holz legen und verschneiden und dies und das. Also es geht alles hin in Spanien zu mehr Individualität und Qualität im Weinberg. Deswegen muss es nicht gleich schlechter sein. Wenn Cosecha oder Generico draufsteht, kann man auf jeden Fall aber davon ausgehen, dass es oft auch einfach manchmal so ein bisschen lustiger, unkomplizierter ist. Ja. Also ich trinke zum Beispiel super viel Generico.
Ja?
Und dann informiere ich mich halt im Netz, wie das Weingut, der Winzer, die Winzerin den Wein ausgebaut hat und woher die Trauben auch kommen.
Du, wenn man nicht den Stress im Supermarkt hat irgendwo, dann macht das richtig Spaß.
Voll.
Finde ich immer.
Ja. Aber wir beide haben ja keinen Stress im Supermarkt. Wir sind ja tiefenentspannt. Wir navigieren dort tiefenentspannt durch die Regale.
Ja, die Frage ist, hat euch die Folge ein bisschen geholfen? Dann schreibt es einfach auch mal in die Kommentare, was euch genauso geholfen hat, welche Info vielleicht ihr euch noch gewünscht hättet, die Lou erwähnen hätte können. Oder wenn ihr eine Idee habt, welches Land wir uns als nächstes vorknöpfen sollen. Ne?
Ja.
Da fällt mir gerade ein, auch wenn es ein sehr visuelles Thema ist, aber wir könnten zumindest bei Instagram mal nach schönen Weinetiketten fragen.
Ja.
Und die Leute fotografieren einfach ihre schönsten Weinetiketten. Ich meine, du bist ja auch so jemand, das ist sehr lustig, das machen ganz viele Menschen gar nicht, aber du hast die Angewohnheit, dass du alle Flaschen, die du trinkst, fotografierst.
Ja, das liegt aber daran, dass ich mir einfach ganz schlecht Namen merken kann. Und
ich bin Jonas übrigens.
Also es geht gar nicht um Etikettentrinker sein, aber ich habe einfach so eine Bibliothek, ich habe so ein digitales Wine Journal, ich fotografiere meine Flaschen ab und dann packe ich alle Informationen zu dem Wein in meine Bibliothek. Und wenn ich dann zum Beispiel wieder im Restaurant sitze und mich frage, hattest du den schon mal getrunken? Dann kann ich in meiner digitalen Bibliothek...
Du hast eine eigene Datenbank angelegt.
Ja, und dann kann ich einfach den Namen eingeben in dem Journal. Und dann sehe ich wieder das Etikett. Und das ist halt mega praktisch für mich, weil ich speichere mir immer visuell die Etiketten ab. Aber dann weiß ich auch immer direkt, was das für ein Wein ist und bla, wo der herkommt. Und wie der ausgebaut wurde und was der Winzer, die Winzerin so drauf hat. Aber ich kann mir das super schlecht merken.
Okay.
Deswegen sitze ich auch ganz oft im Restaurant und google nochmal den Namen. Weil wenn ich das Etikett sehe, dann weiß ich so, der Wein ist das. Ja geil, können wir bestellen. Das ist bei mir leider, ich habe da so ein Handicap.
Ja, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Etiketten, wir haben am Anfang darüber gesprochen, also Stiere oder Bauern oder so, manchmal ganz wichtig sind, ne? Dass da nicht einfach nur der Name draufsteht. Der
so einen Wiedererkennungswert hat.
Ja, einen Wiedererkennungswert hat, dass ich finde...
Logos hat.
Als Letzte, ich finde, das merkt man auch manchmal jetzt, wenn Generationswechsel so bei Winzern sind, dass dann die Etiketten sich erneuern.
Ja, weil die
da
halt
ein bisschen mehr
so ein Facelift.
Esprit.
Ja, Facelift.
So, an
wobei ich
Stelle.
Auch sehr cool finde, wenn die Etiketten einfach über Jahrhunderte immer gleich sind, weil es kommt dann irgendwann wieder in Mode. Ich finde es auch irgendwie auch, hat auch was, wenn das Etikett nicht von vornherein beschissen war.
Stimmt. Nächste Woche wieder. Montag, wir freuen uns über 5 Sterne.
Immer wieder montags, überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt reinhören in Cheers, der Wein-Podcast mit Lou. Bis nächste Woche. Es war uns eine Ehre. Okay, tschüss.
Ha. Geil.
Tschüss, ihr Süßmäuser. Bis nächste Woche.
Androider, humaner Roboter sitzt mir gegenüber. Cheers.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.